Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also, jetzt würde ich die Julia bitten, dass die uns einmal bitte den Text vorliest, den wir vorbereitet haben, weil der ist ein super Einstieg für die heutige Botschaft.
Darum rate ich euch, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen und Verlockungen widerstehen können. Denn selbstsüchtig, wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unseren Egoismus nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr nicht ungehindert tun könnt, was ihr wollt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Heiligen Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist allen klar, wohin das führt. Zu einem sittenlosen Leben, Unzucht und hemmungsloser Zügellosigkeit. Zur Anbetung selbstgewählter Idole und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, unberechenbare Eifersucht, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppiges Gelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Heilige Geist in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann braucht ihr kein Gesetz zu fürchten. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden an das Kreuz geschlagen. Durch den Heiligen Geist haben wir neues Leben und das soll jetzt auch bei uns sichtbar werden. Blinder Ehrgeiz, der nur unsere Eitelkeit befriedigt, gegenseitige Kränkung und Neid dürfen bei uns keine Rolle mehr spielen.
Amen. Amen. Vielen Dank, Julia. Wir sind ja seit ein paar Wochen dabei, dass wir die Wirkung des Heiligen Geistes in uns und durch uns studieren. Was hat der Heilige Geist vor mit uns? Und was vor allen Dingen lässt andere Menschen erkennen, dass wir Kinder Gottes sind, dass der Heilige Geist in uns ist? Es ist, weil unser Wesen sich verändert. Und das ist das Allerwichtigste, dass der Heilige Geist in seiner Kraft unser Wesen, unseren Charakter verändert, dass die Menschen um uns herum die Liebe Gottes spüren. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wir reden hier von der neunfältigen Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, der zunächst in uns wirkt und dann eben durch uns sichtbar machen lässt, das Reich Gottes, die Liebe Gottes. Und wir sehen, wie die Julia gerade gelesen hat, im Galater 5, es gibt zwei Kräfte in uns, zwei gegenseitige Kräfte, der Geist und unser Fleisch. Der Heilige Geist wirkt in unserem Geist, in unserem neu geschaffenen Geist und möchte Zugriff haben auf unsere Willensfunktion, weil wir sind geschaffen mit einem freien Willen zum Ebenbild Gottes. Und der Feind, die Finsternis, möchte über unseren Leib, über die Triebe, auch an die Willensfunktion heran. Es geht immer um unseren freien Willen, das muss jedem klar sein, weil wir mit unserem freien Willen uns entscheiden können für das Licht oder für die Finsternis. Und das haben wir studiert. Wer da ein bisschen tiefer graben möchte, ich kann das jetzt nicht mehr alles wiederholen, aber auf unserer Internetseite und den Medien ist das alles dargestellt. Ich möchte ganz kurz vom letzten Mal eine Sache noch wiederholen. Und zwar, es geht um die acht Knospen der Liebe. Wir sprechen ja von der Frucht, nicht die Früchte des Geistes. Und dann wird diese Frucht, eine neunfältige Frucht, aufgezählt vom Apostel Paulus in Galater 5. Das ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Aber eigentlich, wenn wir den ursprünglichen Text betrachten, dann ist es eigentlich nur ein Aspekt, die Liebe, Römer 8, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe treibt dann diese Knospen, diese acht Knospen. Und darum heißt es auch die Frucht des Geistes, weil aus dieser Frucht Liebe heraus alles andere entsteht. Man kann die Frucht des Geistes auch in folgende acht Knospen der Liebe einteilen. Erstens, die Freude ist die heitere Liebe, das Lächeln der Liebe. Zweitens, der Friede ist die zuversichtliche Liebe, die Zuversicht, dass wir errettet sind, gibt uns Frieden. Dann drittens, Geduld ist die gelassene Liebe. Viertens, Freundlichkeit ist die rücksichtsvolle Liebe oder auch Liebe in kleinen Taten. Fünftens, Güte ist der Charakter der Liebe oder Liebe in Aktion. Sechstens, Treue ist die Zuverlässigkeit der Liebe oder die Loyalität der Liebe. Siebtens, Sanftmut ist die anmutige Liebe. Und schließlich achtens, Selbstbeherrschung ist die überwindende Liebe. Ja, so, das war beim letzten Mal so ziemlich im Zentrum. Und jetzt wollen wir ein Stück weitergehen. Wir haben letztes Mal sehr stark die Liebe studiert. Liebe ist nicht eine Einstellung, sondern Liebe ist ein Verhalten, Liebe ist Aktion. Liebe wird immer wirksam. Der Glaube wird durch die Liebe tätig. Wir wissen, dass der Jakobus sagt, dass Glaube ohne Werke tot ist. Und die Liebe gibt uns die Kraft und die Motivation, dass unser Glaube durch diese Liebe wirksam wird, aktiv wird. Das kann sein am Montag früh, dass der Kollege oder die Kollegin ganz down erscheint, weil das Leben und die Last des Lebens ihn zu erdrücken scheint. Und die Liebe motiviert dich zu fragen, hey, was ist los mit dir? Kopf hoch, sollte jedes Wasser bis zum Hals stehen, ja, nicht den Kopf hängen lassen, immer nach oben schauen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also, dass wir da sensibel sind durch den Heiligen Geist und wir werden ab nächsten Sonntag dann, nein, nächsten Sonntag nicht, da kommen wir gleich noch drauf, nächsten Sonntag haben wir was Besonderes vor, aber übernächsten Sonntag werden wir dann über die Charismen, die Gaben des Geistes, die er durch uns fließen lässt, reden. Und das wird auch noch spannend. Aber zunächst einmal möchte Gott, dass wir in unserem Wesen verändert werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass die Menschen erkennen. Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe habt untereinander. Und da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, weil wir Menschen haben keine Liebe. Wir haben letztes Mal über die verschiedenen Ausprägungen von Liebesbezeichnungen in dieser Welt gesprochen. Und da gibt es alles Mögliche, da gibt es Eros, da gibt es Philio und so weiter. Bitte auf der Medienseite nachstudieren, können wir alles nicht behandeln. Aber entscheidend ist, unter diesen 8 unterschiedlichen Liebesausprägungen, die Agape, diese göttliche Liebe. Und die hat keiner von uns, es sei denn, der Heilige Geist setzt in uns frei. So, wir kommen jetzt zur Freude, die Freude im Heiligen Geist. Philipper 4, Vers 4, freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Also Freude, so wie es der Heilige Geist uns vermittelt, so wie es die Heilige Schrift uns sagt, ist nicht am Boden wälzen und sich aufführen wie verrückt, sondern Freude ist, dass wir uns freuen, dass wir zum Herrn gehören. Wir freuen uns, dass Gott so gnädig ist und barmherzig ist und dass er uns errettet hat, erlöst hat und dass der Herr Jesus uns eben freigesetzt hat von dem Reich der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Lichtes. Freut euch Tag für Tag, dass ihr zum Herrn gehört und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Freude hat im Griechischen die Wortwurzeln Kara und Charis, das heißt Gnade und Freude. Diese Freude kommt einfach daher, wenn wir uns bewusst machen, was für eine Gnade das ist, dass wir mit Jesus jetzt zur Familie Gottes gehören. Nicht nur zum Volk Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Wir müssen uns daran erinnern, vorher hat es immer geheißen über Jesus der Eingeborene. Und nach der Auferstehung heißt es, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Nie mehr nach der Auferstehung heißt es der Eingeborene. Nach der Auferstehung heißt der Erstgeborene unter vielen Geschwistern, nicht mehr der eingeborene Sohn Gottes. Weil du und ich, wir sind ja Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Setzt es Freude frei in deinem Herzen? Amen. Hoffentlich, hoffentlich. Das ist so eine überwältigende Wahrheit, dass wir jetzt zur Familie Gottes gehören, dass Gott unser Papa ist und dass wir seine geliebten Söhne und Töchter sind, an denen er wohlgefallen hat. Sag mal zu deinem Nachbarn, an dir hat der Papa wohlgefallen. An dir hat der Papa wohlgefallen, ha? Johannes, ganz bestimmt. Ha? Ja. Wenn ich erkenne, dass Gott mir Gnade gegeben hat, dann ist die Konsequenz immer Freude, weil Gnade heißt ja unverdiente Gunst. Ich habe es mir nicht verdienen können und nicht müssen. Unverdiente Gunst, und wenn man ein Geschenk bekommt, dann muss man sich freuen. Wenn wir Gottes Gnade verstanden und erlebt haben, dann kommt die Freude ganz von alleine. Wenn im Gottesdienst eine freudige Atmosphäre ist, dann werden wir auch davon angesteckt. Und wir sollten uns freuen, wenn wir zusammenkommen, wir sollten uns freuen, dass wir hineingeboren sind in die Familie Gottes, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir sagen dürfen, Papa, Vater, danke für deine Liebe. Und dass wir diese Liebe empfangen, dass wir diese Liebe freisetzen, dass diese Liebe wie Ströme lebendigen Wassers vom Thron Gottes durch uns fließen kann, dass die Menschen die Liebe Gottes erfahren, das ist das Allerwichtigste. Ich darf nochmal erinnern, der Schlüssel zum Herzen der Menschen ist nicht unser Wissen, sondern unsere Liebe. Die Menschen müssen die Liebe Gottes erfahren. Und es geht nur, wenn wir voll Geister sind, voll Liebe sind, weil er ist der Geist der Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Nimm das in Anspruch, bete dafür, setz diese Liebe frei. Das ist, was eine verlorene Welt braucht, die Liebe Gottes. Nicht unser Bibelwissen, die Liebe. Das ist entscheidend. Was ist das Geheimnis der Freude? Freude entsteht, wenn wir die Wahrheit verstehen. Wenn wir Frieden mit Gott haben, wenn wir die richtige Perspektive haben und die richtige Sicht im Leben. Das heißt also, wenn das Leben uns zu erdrücken scheint, dann müssen wir immer wieder zur Ruhe kommen und sagen, der Papa im Himmel liebt mich. Er ist der allmächtige Gott, der einzige wahre, lebendige Gott, der allwissende, allgegenwärtige Gott. Und er ist mein Papa. Und ich bin sein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Seine geliebte Tochter, an dem er wohlgefallen hat. An der er wohlgefallen hat. Wir sind immer noch bei der Freude. Jesus schenkt uns seine Freude, sodass wir in uns Freude haben und diese Freude vollkommen ist. Jesus ist zugleich am Thron Gottes und zugleich in dir und mir, wie das geht. Wir können ihn fragen, wie wir ihn sehen. Wir können ihn fragen, ich kann es auch nicht verstehen, aber durch seinen Geist, wir haben Christi Geist. Vom Heiligen Geist heißt es auch, es ist Christi Geist, der in uns ist. Und durch seinen Geist ist Jesus in uns präsent. Erwartest du, dass Jesus hier mitten unter uns ist? Erwartest du, dass du eine persönliche Begegnung mit Gott hast? Erwarte es. Weil wenn du es nicht erwartest, wird es nicht passieren. Erwarte, dass du eine persönliche Begegnung mit Gott hast, im Gottesdienst. Wir wollen Gott begegnen, das ist das Wichtigste. Und wenn dir Gott begegnet ist, dann hast du morgen eine Kraft, die nichts und niemand aufhalten kann, weil Jesus aus dir herausströmt. Wir schreiben uns dann immer, gestern haben wir noch die Gemeindeordnung finalisiert. Wir haben so eine besondere Technik, können wir über Videokonferenz, und der Adnan, der ist da ganz akkurater, gell? Da geht es um jedes Komma. Der ist noch akkurater als ich, das ist auch in Ordnung, ich schätze das auch sehr. Haben wir gestern die Gemeindeordnung finalisiert. Wir möchten euch diese Gemeindeordnung diese Woche per E-Mail zusenden, weil wir für nächsten Sonntag was Besonderes vorhaben. Das möchte ich gleich noch darauf eingehen. Aber ich werde euch in jedem Fall in dieser Woche per E-Mail die Gemeindeordnung zusenden. Ich möchte es nicht auf der Homepage öffentlich präsentieren. Aber an unsere Gemeindeglieder, ja, das schon. Und da schreiben wir dann immer an die Musketiere des Königs aller Könige, das ist der Adresse, und dann unten heißt dann, für den König, einer für alle, alle für einen. Für den König aller Könige sind wir unterwegs. Und das ist schön. Das gefällt dem Johannes auch, schau mal da. In Johannes 15, 11 heißt es und sagt Jesus, das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Was uns Jesus sagt, soll uns Freude machen, soll uns nicht unter Druck bringen. Der Herr ist jemand, der uns freisetzt. Er möchte uns nicht unter Druck bringen. Das ist gefährlich. Wir müssen sehr aufpassen. Wir sind dabei, dass wir sagen, der Geist streitet gegen das Fleisch. Die zwei sind nicht füreinander, sind gegeneinander. Das heißt, unser altes Wesen, unser alter Mensch, der möchte das nicht, was der Geist möchte. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass wir Folgendes verstehen. Das Erste, was passiert, wenn wir Jesus als Herrn anerkennen, wir bekommen neues Leben. Das, was Adam verloren hat, kommt ganz neu in uns hinein. Siehe, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Was ist neu geworden? Unser Geist, weil der Mensch ist eigentlich ursprünglich ein Geist. Und er war von Gott getrennt, für Gott unbrauchbar durch die Sünde und damit für Gott tot. Sünde trennt uns von Gott und das bezeichnet die Bibel als geistlichen Tod. Unser Geist war tot. Und wir waren ausgeliefert den Mächten der Finsternis. Jetzt haben wir uns natürlich kultiviert und haben den Humanismus eingeführt, haben viel Bildung und haben auch Wohlstand. Und jetzt versuchen wir, ein ethisch gutes Leben zu führen. Aber das funktioniert leider nicht. Ich habe es schon einmal gesagt, ich möchte es nochmal sagen, das wahre Gesicht zeigt der Humanismus, wenn wir uns die tausend abgetriebenen Babys anschauen. Da zeigt der Humanismus sein wahres Gesicht, seine hässliche Fratze. Ob Humanismus oder Kommunismus, ganz egal, das sind alles gute theoretische Ideen, aber da machen wir die Rechnung ohne den Wirt. Weil da gibt es nichts zu reparieren in unserem sündigen alten Wesen. Es gibt nur eine Chance, neu, es muss neu gemacht werden. Das Alte ist vergangen. Sieh, es ist alles neu geworden. Wir können uns nicht selber reparieren. Wir können uns nicht am Schopf aus dem Sumpf ziehen und gerecht werden. Wenn uns Gott nicht gerecht macht, mit seiner Gnade, sind wir ungerecht, sind wir sündhaft. Und jetzt passiert das, dass Gottes Geist unseren Geist neu schafft, total neu belebt. Jetzt sind wir geistliche Menschen, aber das Problem ist, dass wir ja einen Leib haben und eine Seele. Und das bezeichnet die Bibel mit Fleisch. Der Leib, Knochen, Fleisch und Blut, der Körper und Sinne und Triebe, Sexualtrieb, Machttrieb etc. Und jetzt ist es so, dass uns der Heilige Geist vom Geist her Kraft vermittelt und die Wahrheit vermittelt. Und wir, das Erste, was jetzt passieren muss, ist, dass wir nicht mehr unseren Trieben nachgeben, dass wir nicht mehr huren und saufen und lügen und betrügen, das geht. Das ist das Erste, was passiert, aber was die weit größere Herausforderung ist, ich habe es euch geschrieben im Wort der Woche, ist jetzt unseren Charakter zu verändern, unser Denken, unser Fühlen und unseren Willen zu verändern. Und das ist die weit größere Herausforderung, dass der Heilige Geist jetzt, dass wir erlauben, dass der Heilige Geist jetzt unser Wesen verändert und darüber reden wir. Die neunfältige Frucht des Geistes, Veränderung unseres Charakters. Und das wird eine ständige Herausforderung bleiben in unserer Seele, weil wir können sehr religiös werden in unserer Seele. Wir können sehr leistungsorientiert werden und Gott beeindrucken wollen in unseren Leistungen aus uns heraus. Aber Gott sagt, das ist nichts wert, das kannst du vergessen. Was ich nicht in dir und durch dich wirke, was mein Geist nicht durch dich wirkt, hat keinen Ewigkeitswert und vor mir keinen Bestand. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns alle. Für mich, für dich. Das ist eine große Herausforderung und daran arbeiten wir täglich. Und Paulus sagt so, wir müssen unser Fleisch kreuzigen oder es als gekreuzigt betrachten, Lothar, als gekreuzigt betrachten. Ist wurscht, ob du sagst in der Früh, wenn deine Gedanken schon wieder auf Hochtouren laufen und sagen, hey, du bist gekreuzigt, gell? Oder ob du sagst, so, jetzt kommst du ans Kreuz, Bursche. Erwartet Jesus, dass wir uns kreuzigen lassen? Nein. Aber mit ihm sind wir gekreuzigt. Lies die Bibel nochmal neu unter diesem Aspekt. Er hat nicht nur unsere Sünde mit ans Kreuz genommen, er hat dich und mich ans Kreuz genommen. Dein und mein altes, sündiges Wesen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind mit Christus gekreuzigt und auferstanden zu einem neuen Leben. Und was Gott jetzt möchte, was der Heilige Geist möchte, dass dieses neue, Christus-ähnliche Leben durch uns wirksam wird. Dass seine Liebe durch uns sichtbar wird. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Und die dauert so lang, bis der Herr uns abberuft. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, jetzt haben wir die Gemeindeordnung finalisiert. Wir haben die so fundamental gemacht, dass man auch in 30 Jahren noch ein gutes Fundament hat. Und es sei denn, dass der Herr vorher kommt und uns abberuft. Weil wenn das passiert, habe ich gesagt, dann marschieren wir in Jerusalem ein und regieren von Jerusalem aus mit ihm die ganze Welt. Hat meine Frau gesagt, lass das ja niemanden hören, sonst heulen sie mir die weißen Turnschuhe. Das kannst du maximal an Adnan sagen. Ja, den habe ich dann angerufen und gesagt, Adnan, jetzt muss ich es dir sagen, weil einem anderen darf ich es nicht sagen. Aber Aber bitte denk dran, lies noch mal deine Bibel neu. Es geht nicht darum, dass wir in den Himmel gehen. Wenn du stirbst, bevor Jesus wiederkommt, ich möchte das einfach noch mal ganz klar machen. Wenn du stirbst, bevor Jesus wiederkommt, bist du bei ihm. Weil Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Wir gehen nicht mehr ins Totenreich. Abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Du und ich, wir sind sofort bei Jesus im Himmel. Aber wenn er kommt, bevor du stirbst, dann entrückt er dich in die Luft. Und dann sind wir immer noch in der Luft mit Jesus. Und wo landet er dann? Das ist interessant. Können wir heute nicht ausbreiten, aber wo landet er? Aber du und ich, wir werden mit ihm landen und dann marschieren wir nach Jerusalem und dann werden wir für 1000 Jahre regieren. Von Jerusalem aus mit unserem Herrn. Das 1000-jährige Reich, das der Teufel schon einmal aufrichten wollte. Das 1000-jährige Reich. Aber das richtet Jesus auf und nicht der Teufel. Und du und ich, wir werden mit Christus aus Jerusalem heraus die ganze Welt regieren für 1000 Jahre. Also habe ich es jetzt gesagt, gell? Und meine Frau hat gesagt, ich darf es niemandem sagen, aber euch darf ich es sagen. Und Freude kommt durch Hoffnung. Hast du diese Hoffnung? Weißt du was, ich möchte das nochmal ganz bewusst machen. Sei jetzt ganz aufmerksam. Dein Leben heute und mein Leben heute ist nur eines, Vorbereitung für die Ewigkeit, sonst gar nichts. Vorbereitung. Du wirst trainiert vom Herrn durch den Heiligen Geist, du und ich. Du bist hier, weil der Herr dich vorbereitet für die Ewigkeit. Und das Erste ist, wenn du stirbst, gehst in den Himmel. Aber dann geht es darum, dass du zugerüstet bist zum Werk des Dienstes, dass Jesus mit dir und mit mir diese Welt regiert für 1000 Jahre. Und dann kommt das Ende. Aber das steht uns bevor. Das muss jedem klar sein, gell? Und es ist wichtig, dass du verstehst, warum du noch da bist, warum der Herr dich nicht gleich in den Himmel holt nach der Neugeburt, nach der Erlösung und der Rettung. Freude kommt durch Hoffnung. Jetzt hast du eine konkrete Hoffnung. Wenn du sagst, zeig mir das in der Bibel, machen wir gerne nach dem Gottesdienst. Hoffnung nicht nur für unsere jetzige Zeit, sondern insbesondere auf die Ewigkeit hin. Römer 15, 13, deshalb wünsche ich für euch alle, dass Gott, der diese Hoffnung schenkt, euch in eurem Glauben mit großer Freude und vollkommenem Frieden erfüllt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes wachse. Lass uns doch als geistliche Menschen uns nicht mehr erdrücken von der Last des Lebens. Lass uns doch eine lebendige Hoffnung haben und sagen, Herr, in deiner Kraft überwinde ich alles. Lass uns diese Freude wirklich jeden Tag auftanken im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott. Wie kann Freude in meinem Leben wachsen, indem ich den Fokus auf das Geben und nicht das Nehmen richte? Du wirst Freude haben, wenn du jemandem was gibst, wenn du jemanden trösten kannst. Also ich kann sagen, aus meiner Beratungspraxis, wenn ich jemandem helfen kann und der mir dann eine E-Mail schreibt, Herr Thalhofer, jetzt springe ich in der Früh aus dem Bett mit Erwartung, mit freudiger Erwartung auf das, was der Tag bringt und schlepp mich nicht mehr raus vor lauter Angst und Niedergeschlagenheit. Das setzt Freude bei mir frei. Wenn ich so eine E-Mail bekomme, die habe ich bekommen. Das setzt Freude. Und bei dir auch. Wenn du jemandem helfen kannst, an deinem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie, ganz egal wo, und du kannst ihm helfen und die Liebe und die Fürsorge Gottes zusprechen, das setzt bei dir Freude frei. Also es kann gar nicht anders sein. Oder was ist schöner an Weihnachten, ein Geschenk bekommen oder eins geben? Wem es gibt. Aber meine Erfahrung ist, ich habe mehr Freude, wenn er Geschenk geben kann und ich sehe dann, wie der sich freut. Das ist einfach noch schöner, als wir eins bekommen. In Nehemia 8,10 und nun geht nach Hause, noch nicht, ein bisschen warten noch. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. So, wir kommen zur nächsten Knospe der Liebe. Die erste Knospe war Freude, jetzt kommen wir zu Frieden. Wie kommt Friede zustande? Die Bibel spricht hier von Shalom. Und dieser Begriff beschreibt einen Zustand von Ganzheit und Harmonie. Das heißt, in den ursprünglichen Zustand zu kommen, den Gott einmal geschaffen hat. Verstehen wir, wir haben in der heutigen Welt haben wir diesen Begriff Integrität. Integrität bedeutet, dass dein ganzes Sein authentisch ist. So wie du denkst, so redest du. Und so wie du redest, handelst du. Und so wie du handelst, bist du. Das ist Integrität. Und Gott möchte uns in den ursprünglich geschaffenen Zustand wieder zurückbringen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du und ich, wir sind durch den Fürst der Finsternis pervertiert. Wir sind zerstört in unserer Seele, in unseren Gedanken. Wir sind kaputt gemacht. Wir belügen und betrügen einander in unserer Welt. Und schau mal, was wir uns gegenseitig antun als Menschen. Krieg genannt, Millionen und Abermillionen. Für nichts und wieder nichts. Kann mir jemand sagen, was der Erste Weltkrieg für einen Sinn gehabt hat, der Zweite Weltkrieg für einen Sinn gehabt hat? Wie viele Millionen und Abermillionen Menschen haben sterben müssen? Warum? Weil wir kaputt gemacht sind. In unserem Gedanken, in unserem Wesen, in unserem Denken. Mach die Ellbogen breit. Ja, was du haben möchtest, musst du jemand anderen wegnehmen. Und Gott sagt, nein, was du haben möchtest, musst du geben. Wenn du es nicht gibst, kannst du nicht zurückkommen. 30, 60 und 100-fältig. Das ist ein total konträres System, total konträres Denken. Wir brauchen tatsächlich Brainwash auf Bayerisch, ja, Gehirnwäsche. Wir müssen neu denken. Paulus sagt im Römer 12, ändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Wir müssen unser Denken ändern. Und es geht nur, indem wir uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Wie denkt Gott? Wir müssen unser Denken, und da beginnt es. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, wenn es dem Menschen gelingt, sein Denken zu verändern, kann er sein ganzes Leben ändern. Ja, das hat der Paulus schon vor 2000 Jahren geschrieben an seine Freunde in Rom im Kapitel 12. Ändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie denken wir? Denken wir wie Jesus oder denken wir, wie diese Welt denkt? Dort beginnt es, beim Denken beginnt es. Frieden mit Gott, also mit Gott leben und seine Vergebung empfangen. Das heißt, durch die Versöhnung Jesu Christi haben wir Frieden mit Gott, sagt die Heilige Schrift. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, Römer 5, Vers 1. Und dann Frieden in und mit uns. Das heißt, du musst in Frieden mit dir selber sein. Du musst dir selber auch vergeben können. Es mag sein, dass jemand dir vorwirft, was du alles falsch gemacht hast in deinem Leben. Und da ist es wichtig, dass du dich so anschaust, wie Gott dich anschaut. Du hast Frieden mit Gott. Schließ Frieden mit dir. Schließe Frieden mit dir. Vergib dir selber. Und sag, Gott hat mir vergeben, Gott liebt mich, so wie ich bin. Und alle Fehler, die ich gemacht habe, die sind am Kreuz. Teufel, du bist ein Lügner. Jesus hat alle meine Fehler mit ans Kreuz genommen. Er hat mein ganzes altes Wesen mit ans Kreuz genommen. Hier steht ein neuer Mensch, mit dem du da sprichst. Der ist in der Truhe, der Deckel ist zu. Der stinkt schon. Ja, ich habe mit 40 Jahren hab ich den alten Reinhold begraben und den Deckel zugemacht. Du kannst ihn schon immer wieder aufmachen, aber da stinkt es da drin. Lass den Deckel zu. Schau nach vorne. Schau auf Jesus. Grab den alten nicht immer wieder aus. Lassen. Frieden in und mit uns. Das heißt, dass wir alles ablegen, was uns beschwert und Gott übergeben, versöhnt zu sein mit sich und der Vergangenheit. Mach Frieden mit deiner Vergangenheit. Das ist so wichtig. Und schau nach vorne. Ihr wisst, was passiert, wenn man zurückschaut. Die Frau vom Lot ist zur Salzsäule geworden. Wir sollen nicht nach hinten schauen. Wir sollen nach vorne schauen und nach oben schauen auf Jesus, unser auferstandener Herr ist, der uns vorausgegangen ist. Denk dran, nie mehr der Eingeborene, sondern der Erstgeborene. Du bist mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben, versetzt an himmlische Orte. Mach dir das bewusst jeden Tag. Frieden mit anderen. Wenn du Frieden mit Gott hast und Frieden mit dir geschlossen hast, hast du die Kraft, Frieden mit anderen zu schließen. Ganz wichtig, die zweitgrößte Kraft ist Vergebung. Die erste ist Liebe. Aber wenn du Unfrieden hast mit irgendjemandem und es ist dir möglich, schließe Frieden mit dem, vergib dann hast du Frieden. Was er damit macht, ist seine Sache, aber auf mich und dich kommt es an. Zu wissen, dass uns Gott Versöhnung zuspricht und dass wir dies auch in unseren Beziehungen leben, also Vergebung aussprechen. Und letztlich ist es so, letztlich können wir, wenn wir einmal vor dem Thron unseres Herrn Jesus stehen, können wir nicht mehr sagen, ja, aber der oder der oder der. Jesus sagt, nein, du, was hast du? Es geht um dich, es geht nicht um den oder um den. Und letztlich ist jeder Mensch für sein eigenes Leben verantwortlich. Es gibt natürlich welche, die wollen nie erwachsen werden, die wollen immer noch gepampert werden und das Fläschchen kriegen. Aber letztlich ist jeder Mensch vor Gott verantwortlich. Ich kann nicht sagen, ja, aber der Adnan hat mir das und das angetan. Oder der Paul hat mir das und das angetan. Das kann ich vielleicht sagen, aber vor Jesus hat es keinen Bestand. Er sagt, es geht um dich und mich. Also jeder Mensch ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Wichtig ist, dass jeder Mensch die Verantwortung für sein Leben versteht und begreift. Gott macht jeden persönlich verantwortlich. Und da kann ich vor dem Thron Gottes nicht mehr sagen, ja, aber der und der und der. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus. Er hat Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Wir haben Frieden mit Gott, wir haben Frieden mit uns und wir haben Frieden mit anderen. Und das ist wichtig, dass wir das ganz tief verstehen und dass wir alles unternehmen, dass dieser Friede Christi unser Herz erfüllen kann. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Römer 14, 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich sage immer, wenn jemand sagt, was soll ich machen? Ich sage, ganz entscheidend ist Folgendes. Geht es gerecht zu und ist Friede und Freude da? Wenn es nicht mehr gerecht zugeht und kein Friede und keine Freude mehr da ist, dann stimmt was nicht. Dann stimmt was nicht. Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, das ist das Reich Gottes. Philipper 4, 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Unser Verstand rattert manchmal und sagt, ja, aber das und das und jenes und das. Aber der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, weil der im Herzen ist, in unserem Geist ist und nicht da oben in der Birne, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn der Friede Gottes in unserem Herzen ist, dann werden unsere Gedanken bewahrt. Dann haben wir nicht mehr, drehen wir nicht mehr durch. Dann haben wir Frieden, auch in unseren Gedanken. Es geht um die Geduld. Wir schaffen heute das alles. Ihr seid wirklich topfit heute. Ich kann euch in hoher Geschwindigkeit in weiteren Folien reindrücken, habe ich den Eindruck. Ihr verkraftet das halt. Oder sagt jemand, ich habe jetzt schon die Nase voll. Geht's noch? Ja, mein Jesus, mein Retter. Ja.
Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Wir preisen dich, es geht an.
Willkommen vor dich und beten dich an. Dank sei dir, Herr, du bist unvergleichlich
groß. Gut. Danke. Die Geduld. Du bist auf der Autobahn und hast immer die falsche Spur. Also ich habe den Eindruck manchmal, ich bin immer so blöd und fahre immer die falsche Spur. Immer fahren sie rechts oder links an mir vorbei und dann ärgere ich mich. Aber, oder auch ewige Wartezeiten bei Rot an der Ampel. Dann statt zu schimpfen, wäre es besser zu beten. Wenn du bei Rot an der Ampel stehst, hey, Halleluja, Halleluja, Jesus, ich bete dich an. Ist wieder rot, danke, dass rot ist, jetzt kann ich mich konzentrieren auf dich und aufs Gebet. Das macht frei und gibt Freude. Die 9 Monate, bis ein Baby kommt, erfordern Geduld, Clara. Aber natürlich, es kommt auch was Schönes raus dabei. In Hebräer 10, Vers 36 steht, Geduld oder Ausharren habt ihr nötig. Also wir haben Geduld nötig, aber Geduld wächst ja nicht auf der Bergwiese, so wie der Enzian haben wir letztes Mal angefunden, sondern in unserem Herzen. Die Geduld ist eine Knospe der Liebe in unserem Herzen, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Geduld ist eine geistliche Frucht. Geduld ist nicht, hat nichts mit deinem Temperament, mit deinem alten Wesen zu tun. Das ist gestorben, verstehen wir? Wir können ja sagen, ja gut, wenn irgendwas ist, dann schmeiße ich da an die Wand was hin, dass gleich ein Riesenloch drin ist. Ja, so bin ich halt, das ist mein Temperament. Nein, das Temperament ist mit Christus begraben. Auferstanden ist ein neues Temperament, die Geduld Gottes. Wenn du ungeduldig bist, dann bist du noch sehr fleischlich. Weil die Geduld ist eine geistliche Frucht. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also ungeduldig zu sein, also geduldig zu sein, ist nicht mein Naturell. Aber ich habe verstanden, dass wenn ich wirklich Gemeinschaft mit Gott und seinem Wort habe und der Heilige Geist in mir Raum gewinnt, werdet voll Geistes, dass dann Geduld wächst. Manchmal schickt uns Gott Menschen über den Weg, um unsere Geduld zu testen. Ob es unsere Kinder sind, Nachbarn, Mitarbeiter oder Freunde, deine Kollegin, Julia. Es geht um Geduld mit anderen Menschen und manchmal auch Geduld mit Gott. Auch mit Gott brauchen wir wirklich Geduld manchmal, weil wir möchten das anders, als er möchte. Aber Römer 8, 28 dient alles zu unserem Besten. Sag danke Gott, dass auch das wieder zu meinem Besten dient. Galater 4, 4, aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Zu der von Gott festgesetzten Zeit. Und da ist Geduld notwendig. Weil Geduld, Gott hat seine Zeiten. Salomo sagt, alles hat seine Zeit. Und das ist wichtig, dass wir wissen, Gott hat seine Zeit mit uns und wir müssen nicht hektisch werden. Er wird nicht nervös, weil er sagt, Mensch, jetzt habe ich den Reinhold vergessen. Hey, das hätte ich ja letzte Woche schon erledigen müssen bei ihm. Nein, das gibt es bei Gott nicht. Wir dürfen total vertrauen, dass er den besten Plan hat für unser Leben und dürfen in ihm Geduld haben, Frieden haben. Jakobus 5,8, habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ich meine, wenn das der Jakobus schreiben hat können vor 2000 Jahren, dann wissen wir, wo wir sind. Woher kommt die Fähigkeit, geduldig zu sein? Es kommt nicht aus uns selbst heraus. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. Denkt dran, eine Frucht unseres Geistes, die der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Jetzt kommen wir zur Freundlichkeit. Hier ist mehr gemeint als unser freundliches Lächeln. Vielmehr geht es darum, was unser gesamtes Wesen widerspiegelt. Also, ich bin viel unterwegs und dann komme ich in Hotels und dann ist so ganz entscheidend, wie ist der Empfang. Das prägt dann meinen ganzen Eindruck schon, weil für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance, ihr kennt diese Phrase. Das ist ganz entscheidend, wie ist die jetzt am Empfang drauf und danach entscheidet sich sofort, empfinde ich das als angenehm oder als unangenehm. Und so ist es, den ersten Kontakt irgendwo, wenn wir uns irgendwo vorstellen oder jemand kommt zu uns, dann entscheidet es dich in Millisekunden, ob das positiv ist oder negativ ist. Mark Twain sagte einmal, Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können. Weil das ein Wesen ist, das ist ein Lebensstil, Freundlichkeit. Wenn ich mit mir Frieden habe, wenn ich Freude habe, dann wird die Freundlichkeit, die Gott mir gegenüber hat, auch auf andere Menschen ausstrahlen. Weil Gott mit mir freundlich ist. Manchmal denkt man, ja, jetzt muss ich ihm sagen, der ist ja wirklich selber schuld, das hat er ja selber veranlasst. Aber Gott sagt es zu uns auch nicht. Sondern, weißt du, was die Freundlichkeit sagt? Hey, Angelika, wo brauchst du Hilfe? dass das nicht nochmal passiert. Ja, ich könnte auch sagen, Angelika, sag mal, stellst du dich so blöd oder bist du so blöd? Oder ich könnte sagen, Mensch, Angelika, wo kann ich dir helfen, einen guten Rat geben? Dass das nicht verstehen wir den Unterschied? Natürlich sind wir selber schuld, wenn wir drin hocken bis da. Aber Gott sagt nicht, ja, jetzt hast du es, gell? Sondern er sagt, ja, komm, schau auf mich und miteinander packen wir es. Freundlichkeit ist die besondere Atmosphäre, die wir mit unserem Wesen schaffen, sodass sich andere wohlfühlen. Das ist, daran lässt sich messen, wie geistlich wir sind. Nicht, ob wir ganze Kapitel auswendig wissen, sondern an diesen Dingen entscheidet sich. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Nur daran. An der Liebe, an der Freude, an der Frieden, der Geduld, der Freundlichkeit, der Güte, werden wir gleich sehen. Freundlichkeit, hat der Heilige Geist unser Wesen schon verändern können? Oder schlagen wir immer noch in der alten Mentalität zurück? Das müssen wir uns wirklich jeden Tag fragen. Und das ist jetzt nicht schlimm, wenn du morgen wieder darüber stolperst. Ich garantiere dir, heute Nachmittag noch wieder der Teufel dir eine Falle stellen. Er wird sagen, jetzt schauen wir mal, wie freundlich und wie geduldig du bist. Geh davon aus, dass heute Nachmittag du auf die Probe gestellt wirst. Aber dann erinnere dich dran, sag Heiliger Geist. Hilf mir jetzt. Also, das ist wichtig, dass wir das mitnehmen, dass wir sagen, daran wird die Welt erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Epheser 4, 32, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Weil Gott uns vergeben hat, können wir vergeben. Eure Schönheit soll von innen kommen. Schmückt euch mit Unvergänglichem wie Freundlichkeit und Güte, das gefällt Gott. Kommt aus unserem Innersten heraus Vergeltung, Rache oder kommt da Freundlichkeit und Güte und Vergebung raus? Was hat der Heilige Geist in uns schon an Frucht wachsen lassen können? Du kannst dich ganz leicht selber überprüfen. Inwieweit schlägst du noch zurück? Inwieweit machst du die Ellbogen breit und kämpfst um dein Recht? Oder sagst, okay, ich halte ihm die andere Wange auch noch hin. Sind wir ganz ehrlich, ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du das nicht und ich nicht. Ich kann es nicht, aber er kann es. Und mit seiner Hilfe kann es. Und da gefällt mir immer ein, ich sage immer, weil wir Deutschen, wir sind schon ganz besonders. Ich sage immer, denk an die Charles de Gaulle-Methode. Was ist die Charles de Gaulle-Methode? Er hat immer gesagt, meine Freunde, ich habe euch verstanden. Und dann hat er das gemacht, was er für richtig gehalten hat. Jemand hat mal zu mir gesagt, weißt du, Reinhold, wie du sofort unterscheiden kannst, ob jemand Österreicher ist oder Deutscher? Das war ein Österreicher, sonst würde ich es nicht erzählen. Sag, du weißt es. Sagt er ganz einfach, wenn ein Österreicher sagt, ja, dann meint er vielleicht. Wenn ein Österreicher sagt vielleicht, dann meint er nein. Und wenn ein Österreicher nein sagt, ist es kein Österreicher. Wenn ein Österreicher ja sagt, meint er vielleicht. Wenn er vielleicht sagt, meint er nein. Und wenn er nein sagt, ist es kein Österreicher. Wenn ein Deutscher ja sagt, meint er ja. Wenn ein Deutscher nein sagt, meint er nein. Und wenn ein Deutscher vielleicht sagt, ist es kein Deutscher. Und wir dachten, das stimmt, so sind wir. Schmückt euch mit Freundlichkeit und Güte, das gefällt Gott. Aus einer vergebenden Haltung heraus ist es viel einfacher, freundlich zu sein. Wir kommen zur Güte, ist ein Wort, das wir kaum mehr in unserem Sprachgebrauch haben. Güte hört sich vielleicht etwas altmodisch an und wird nicht mehr so oft benutzt. Es geht aber um ein gutes Verhalten, aber auch um Rechtschaffenheit. Güte von hoher Güte heißt also, ja, der ist schon vom Heiligen Geist geprägt. Psalm 36, 8, wie kostbar ist deine Güte, oh Gott, bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Also Güte bedeutet, ich gewähre jemand anderen Schutz und Sicherheit. Rechtschaffenheit, Verhalten. Aus deinem Überfluss schenkst du ihnen mehr als genug, mit Freude und Wonne überschüttest du sie. Jakobus 3,13, hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll er das an seinem ganzen Leben soll das abzulesen sein an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Freundlich zu sein, gütig zu sein mit Menschen, barmherzig zu sein. Titus 3,4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit und durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, dann soll diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Menschenfreundlichkeit, diese Güte sichtbar werden. Und ich bin jetzt da nicht so das große Vorbild, ich kämpfe auch jeden Tag. Das darfst du mir ganz sicher glauben, ich kämpfe jeden Tag. Aber ich möchte, dass du auch kämpfst. Weil das ist ein Kampf, und zwar ein Kampf gegen das Fleisch. Weil der Teufel möchte über unsere Triebe, über unseren Egoismus an unsere Willensfunktion ran. Und Gott möchte durch seinen Geist, durch die Liebe Gottes an unsere Willensfunktion ran. Es geht um unseren Willen, weil Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Es gibt kein Wesen in diesem Universum, außer dem Menschen, der einen freien Willen hätte. Die Biene muss sich so verhalten, wie sie sich verhält. Die kann nicht anders. Aber du kannst dich so und so verhalten. Darum sagt Gott, ich lege euch vor, Tod und Leben. Wählet das Leben. 5. Mose. Wählet das Leben. Also du kannst wählen und ich auch. Es geht um unser gutes Verhalten einerseits und das andererseits mein Leben rechtschaffen ist vor Gott und den Menschen. Ich bin nicht perfekt und du auch nicht, aber darum geht es ja gar nicht. Aber dass wir uns bemühen und Gott um Vergebung bitten und dass es jeden Tag besser wird, dass wir uns Zeit nehmen in der Beziehung zu Gott. Ja, ihr wisst ja, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Wenn wir mit Gott umgehen, wenn wir Gemeinschaft mit seinem Geist haben, mit seinem Wort haben, Jesus ist das Fleisch gewordene Wort. Wenn wir die Bibel lesen, denk daran, was der Bonhoeffer gesagt hat. Wenn du die Bibel liest, jetzt und hier spricht Gott mit mir. Lies die Bibel so. Jetzt und hier spricht Gott mit mir. Das ist eine ganz tolle Aufforderung, finde ich, von Bonhoeffer. Jetzt und mir spricht Gott mit mir. Jetzt und hier. Lies die Bibel so, dass Gott jetzt mit dir spricht. Dabei geht es täglich immer wieder um Entscheidungen, wie verhalte ich mich, richtig oder falsch. Insbesondere im Sinne der Belange der Menschen um uns herum. Soll ich jemandem helfen oder nicht helfen? Kommen wir zur Treue. Gebe ein bisschen Gas noch, damit wir durchkommen. Ich möchte es, wenn es irgendwie geht, heute abschließen. Hier geht es darum, dass die Liebe uns zum Menschen macht, denen man auch vertrauen kann. Wisst ihr, wenn heute Frauen sich scheiden lassen und dann ihren Geburtsnamen wieder annehmen. Wisst ihr warum? Weil sie den Namen dieses Mannes, dessen Wort nichts wert ist, nicht mehr tragen möchten. Weil wenn unser Wort nichts wert ist, ist unser Name nichts wert. Und darum lassen sich Frauen scheiden und nehmen ihren Geburtsnamen wieder an. Wenn unser Wort nichts wert ist, ist unser Name nichts wert. Unser Name ist nur so viel wert, wie unser Wort wert ist. Und es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir verstehen, die Menschen messen uns daran, wie werthaltig sind unsere Worte. Wenn die werthaltig sind, wenn wir halten, was wir sagen, das gibt unserem Namen einen hohen Wert. Treue und Vertrauen hängen ganz eng zusammen, insbesondere im griechischen Sprachgebrauch. Es gibt ohne Vertrauen keine Zukunft. Wir müssen einander vertrauen können. Ohne dem geht es nicht. Wenn wir einander nicht mehr vertrauen können. Ja, wir haben Nachbarn, die traut ihrem Mann keinen Meter. Sogar wenn der zum Wertstoffhof fährt, dann fahrt die mit. Ja? Das wäre, stell dir mal vor, wenn so eine Frau so. Die,
wäre doch eine Hundeleine.
Die traut ihm keinen Meter über den Weg. Ist aber auch klar, meine Frau sagt mir, wenn die im Gespräch sind, er hat immer so eine zweideutige Rede. Ja. Ist klar, bis das Herz voll ist, gell? Das geht der Mund über. Thessalonicher 3,3, treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Jesus ist treu. Er hat seine Treue bewiesen, indem er stellvertretend für uns alles auf sich genommen hat. Zwei Beispiele, Treue zwischen Mann und Frau. Wenn ich hier nicht treu bin, geht die Ehe in Brüche und der heilige Bund der Ehe bricht auseinander. Das ist wie ein Messerstich in das Herz des Partners. Aber auch das Gleiche betrifft die Beziehung zu Gott, wenn ich ihm gegenüber nicht treu bin. Gott ist natürlich barmherzig. Gott ist barmherzig. Ich darf um Vergebung bitten. Er vergibt mir auch, was der Mensch nicht unbedingt kann. Aber Gott kann das. Wir Menschen haben diese Kraft nicht so wie Gott, aber er schenkt sie uns, wenn der Heilige Geist in uns Raum gewinnt. Werdet voll Geistes, sagt der Paulus. Das Gleichnis aus Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Das möchte ich dir für diese Woche als Hausaufgabe mitgeben. Lies Matthäus 25, Verse 14 bis 30. Wir haben die Zeit jetzt nicht, aber lies das unbedingt. Das ist so wichtig in diesem Zusammenhang. Matthäus 25, 14 bis 30. Wenn du jetzt nichts zum Schreiben hast, dir das nicht merken kannst, ab heute Abend ist es online, dann kannst du es online nochmal nachlesen. Eine sehr gute und berechtigte Frage. Ja, wir sind schon so internetverseucht, dass das für uns selbstverständlich ist. Nachher muss jemand das bitte erklären, was das online bedeutet. Wer das kann ich noch. Ja, bin ich treu mit dem anvertrauten Gut? Wir lesen im Lukas-Evangelium, sagt der Herr, über wenigem bist du treu gewesen, ich werde dich über drei Städte setzen. Was meint der Herr? Tausendjähriges Reich, Regierungsverantwortung. Der Heiligen des Herrn über diese Welt im tausendjährigen Reich. Über wenigen warst du treu, ich werde dich über drei Städte setzen. Lies mal im Lukas-Evangelium. In unserer Gesellschaft ist das Thema Treue relativ unpopulär. Ja, man glaubt, dass die Treue einen einschränkt. Ihr kennt alle die Einstellung unserer Generation, hey, bin ich blöd? Es gibt 7 Milliarden Menschen, 3,5 sind schöne Frauen. Und wegen einer soll ich auf die 3,5 Milliarden verzichten. Ich bin doch nicht blöd. Nur weil ich einmal nicht aufgepasst und ja gesagt habe. Jetzt habe ich mir den Ärger einiger zurückgezogen. Aber tatsächlich, ich darf sagen, ich bin seit 1967 verheiratet mit der gleichen Frau. Aber in unserer Gesellschaft ist das kein Thema mehr. Du versäumst ja was. Lebensabschnittspartner ist heute ja, das Thema. Solange das passt, ist okay, wenn nicht. In der Bibel haben wir sehr gute Beispiele für Treue. Abraham wurde von Gott als treu erachtet. Ein bisschen später Kaleb, er war ein treuer Diener und hat das Volk Gottes weitergeführt. Er war einer der Kundschafter. 12 Kundschafter hat Mose ausgesandt und 10 haben einen schlechten Bericht gehabt und 2 einen guten und einer davon war Kaleb. Er hat gesagt, ja, das stimmt, das sind Riesen und alles. Befestigte Städte mit riesigen Mauern, aber mit unserem Gott können wir die besiegen. Und die anderen haben gesagt, oh, no way, keine Chance.
Der war ja auch mit mir zusammen.
Genau, Josua und Kaleb. Und diese beiden, Josua und Kaleb, alle sind gestorben in dieser Generation. Lies mal nach, das ist interessant. Die gesamte Generation ist gestorben. Aber Josua und Kaleb sind dann ins gelobte Land hineingezogen. Timotheus im Neuen Testament, der sehr hingegeben war, er war ein treuer Diener und deswegen konnte Paulus ihm auch diesen Dienst anvertrauen. Ich weiß, dass das heute eine Fülle ist, aber weil wir auf Medien das nachhalten, kann jeder das nochmal nachstudieren. Als PDF-Datei und auch als MP3-Datei. Wir kommen zur Sanftmut. Das kommt aus diesem griechischen Trautes und bedeutet Sanftmut oder Demut. Gehen wir sanft und respektvoll mit anderen um? Dieses Wort Sanftmut beinhaltet auch Mut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo Adnan und ich viele, viele Ansatzpunkte zur Diskussion haben. Ich möchte euch gleich zeigen, warum. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Unser Herr ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und was bedeutet Sanftmut so im täglichen Leben und auch in der Politik. 3 Punkte zur Sanftmut. Mut, der Gewalt mit Liebe zu begegnen. Adnan, sein Lieblingsthema ist, wie verhalten wir uns, wenn unser Feind uns angreift? Was sagt die Bibel? Was sagt Jesus? Was sagt die Bibel? Sanftmut heißt Mut, der Gewalt mit Liebe zu begegnen. Keine Präventivschläge. Eigentlich liebet eure Feinde und haltet die andere Wange hin. Oh Gott, ja, geht nicht, gell? Aber mit mir geht's. Mit mir geht's. Mut, sich selbst zurückzustellen. Mut, auch in Anfeindungen und Demütigungen anderen zu dienen und sie zu lieben. Und da verzeichne ich persönliche Siege. Weil früher, wenn du nur ein bisschen schräg geschaut hast, habe ich das als persönlichen Angriff empfunden. Und bin dir mit beiden Beinen in den Bauch reingesprungen und habe dich gewürgt. Da habe ich persönliche Siege mittlerweile schon. Da bin ich gelassener. Da merke ich, dass der Heilige Geist in mir schon was bewegen hat können. Wo ich dann auch einmal Dinge überhören kann. Kannst du auch einmal eine Bemerkung überhören? Vielleicht hat es der andere gar nicht so gemeint, überhör es einfach einmal. Nicht sofort zurückschlagen. Und ich weiß, wovon ich da rede, weil da bin ich sehr, sehr, ich bin hochsensibel, ein harter Glotz nach außen, aber innen doch sehr verletzlich. Aber da habe ich schon dazu lernen dürfen. In dieser Gesellschaft, in der wir leben, geht es eher darum, die Ellbogen breit zu machen und zu klären, wer recht hat und wer nicht. Dieses Verhalten ist total konträr zur Bibel. Total konträr. Das ist das Verhalten unserer Gesellschaft. Wir verschaffen uns Recht mit allen Mitteln, mit Intrigen, mit Macht, mit Gewalt, Verleumdung und allem, was uns... Der grinst mich an, der Johannes. In Jakobus 3, Vers 13 lesen wir, wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also die Sanftmut ist ein Gradmesser für unsere Weisheit, die der Heilige Geist in uns schon entwickeln hat können. Wir haben Wissen, aber Weisheit ist noch. Wir sind clever, aber Weisheit ist ganz was anderes. Weisheit ist viel höher als Cleverness und Wissen. Franz von Sales sagte, die Sanftmut können wir gut an uns selbst üben, indem wir über uns oder unsere Fehler niemals in Zorn geraten. Ja, mag sein, mir geht es jetzt nur um den Spruch, ja, dass wir nicht über uns selber in Zorn geraten. Das wäre wichtig. So, wir kommen zum letzten Punkt, Selbstbeherrschung. Das griechische Wort für Selbstbeherrschung bedeutet Nüchternheit, Maßhalten und Mäßigkeit in allen Lebensbereichen. 2. Petrus 1,6, diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Ja, Ausdauer haben wir nötig, haben wir vorhin schon gelesen, in der Geduld. Aber auch bei der Selbstbeherrschung ist es so, dass wir uns das aber beherrschen können. Und das wiederum kommt aus dieser Liebe Gottes, die in unser Herz ausgegossen ist. Christian Schwarz, jetzt hoffe ich, dass ich das richtig geschrieben habe, sagt die folgendes Wort, je stärker diese Frucht wächst, desto besser ist ein Mensch in der Lage, in den unterschiedlichsten Bereichen seiner selbst mächtig zu sein. Seiner selbst mächtig zu sein, über seine Emotionen, über seine Gefühle Herr zu sein. Wer ist hier der Herr? Raste ich aus, habe ich mich nicht mehr unter Kontrolle? Drehe ich durch? Oder muss sich diese Ungeduld und dieses Zurückschlagen wollen unterordnen unter meinen Willen. Und das ist wichtig, dass wir in der Lage sind, unserer selbst mächtig zu sein. Oft höre ich so Lieder wie heißt da, ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle und so weiter. Genau darum geht's. Genau darum geht's. Der Teufel wird über alle möglichen Dinge angreifen. Entweder über Sex oder über Geld. Hönes, ja. Andere Sex, andere Macht, egal wie, er beobachtet dich ganz genau, der Teufel, und er weiß genau, wo du deine Schwachpunkte hast, und dort greift er an, wie der Trainer eines Boxers. der studiert den Gegner seines Klienten ganz genau und sagt, du, mit der linken Deckung, da hat er Probleme. Und dann trainiert er auf dieses Problem. Und dann hämmert er und hämmert. Und der Teufel ist genauso. Er beobachtet dich und mich, wo du Schwächen hast. Und da greift er an. So, sind wir gleich fertig. Ein paar Minuten, dann sind wir es. In unserer Gesellschaft wird gerade dieser Wert, nämlich die Selbstbeherrschung, immer mehr aufgelöst. Die Grenze zu richtig und falsch ist fließend. Auch wenn ich falsch reagiere oder jemand übers Ohr haue, wichtig ist, dass ich zu meinem Recht komme. Gott möchte doch, dass ich Recht habe. Ja, frag Gott wirklich, ob das jetzt so sein Wille ist. Auch wenn es manchmal ein schwieriger und steiniger Weg ist, voller Herausforderungen. Gerade wenn die Menschen wissen, dass wir Christen sind, ist dieser Punkt ganz entscheidend, da wir in jedem Fall im Fokus sind. Die stellen uns auf den Prüfstand. Ob du willst oder nicht, in dem Moment, wo du dich outest und sagst, ich bin Christ, werden die dich testen, wie weit dein Christsein geht. Und da brauchst du wirklich die Hilfe des Heiligen Geistes. So, wir fassen zusammen und dann sind wir fertig. Es ist wichtig, dass wir den Boden und die Frucht kultivieren, da es nichts ist, was automatisch wächst, weil wir älter werden. Also es hat nichts mit Zeit zu tun, sondern das hat also schon mit Bemühung zu tun. Da ist Mühe dahinter und es braucht Zeit mit Gott. Also Zeit und Mühe. Ein gutes Beispiel, das sich einprägt, die zwei wichtigsten Lehrer dieser neunfältigen Frucht ist die Liebe und die Selbstbeherrschung. Die sind wie die linke und der rechte Buchdeckel von unserer Bibel. Die Liebe und die Selbstbeherrschung. Und da drin, zwischen diesen Buchdeckeln, wird alles zusammengehalten. Liebe und Selbstbeherrschung sind die Stützen für alle anderen Dinge. Die Liebe Gottes und die Selbstbeherrschung, das heißt, dass mein altes Wesen, meine alte Natur unter Kontrolle ist. Wenn die Frucht in unserem Geist durch die Hilfe des Heiligen Geistes wächst, dann werden wir zum Magnet Gottes, dann werden wir eine hohe Anziehungskraft ausstrahlen. Das ist wichtig. Wie gibst du dich morgen, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn? Und da werden die erkennen, wie geistlich du bist. Nicht, weil du so viele Bibelstellen auswendig weißt und ich, sondern die Liebe, die Liebe, die Liebe. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also Magnet Gottes, das heißt, wenn du dem Heiligen Geist erlaubst, das, was wir jetzt seit Wochen studieren, dass er dein Wesen verändert, dann bist du automatisch ein Magnet Gottes. Das Licht zieht die Motten an, stimmt's? Wenn du Licht bist, wirst du die Motten anziehen. Wenn du die Liebe Gottes in dir hast, wirst du ein Magnet Gottes sein und die werden zu dir hingezogen. Und du wirst ihnen Zeugnis geben können. Es geht nicht darum, ein Zeugnis zu haben. Es geht darum, Zeuge zu sein. Ein lebendiger Brief, geschrieben von Jesus Christus. Für deine und meine Gesellschaft. Matthäus 7,16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Wenn du ein guter Baum bist, wirst du gute Früchte bringen. Aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das mag unsere ernste Warnung sein, weil manche denken, ganz egal, was ich mache, ich bin ja ein Retter, weil ich glaube ja an Jesus. Und da darf ich nochmal sagen, was Jakobus gesagt hat. Du törichter Mensch, wann willst du endlich einsehen, dass Glaube ohne Werke tot ist? Gibt es toten Glauben? Ja, lies Jakobus. Es gibt toten Glauben. Und jeder Baum, der nicht gut die Frucht bringt, wird abgehauen ins Feuer. Wie interpretierst du das? Ja, aber ich habe doch Jesus als meinen Erlöser. Ja, aber er ist nicht dein Herr. Du bist dein eigener Herr. Und da schließt sich der Kreis. Wenn du noch Herr bist im Leben, wenn du noch auf dem Thron deines Lebens sitzt, und nicht Jesus, hast du ein Problem. Ja, aber der Heilige Geist geht nicht weg. Ja, wenn du sagst, der Heilige Geist geht nicht weg, dann darf ich dir mal folgende Bibelstelle zum Schluss noch lesen. Das hört man auch in charismatischen Kreisen, ja, der Heilige Geist geht nicht weg. Du kannst ihn natürlich betrüben, aber er geht ja nicht weg. Da schreibt der Paulus in 2. Korinther 11, wenn jemand zu euch kommt und etwas anderes über Jesus sagt, als wir euch gelehrt haben, wenn irgendetwas anderes von euch Besitz ergreift und den Heiligen Geist aus euren Herzen vertreibt. Oh, oh. Paulus hat nicht gewusst, was wir für charismatische Lehren haben heute. Ja, danke schön. Also lasst uns wirklich ernsthaft dranbleiben. Lasst uns ja nicht in diese falschen Druckschluss hineinfallen. Ich glaube an Jesus und damit ist alles erledigt. Da kann ich jetzt gerade machen, was ich mag. Ich bin in jedem Fall gerettet. Oh oh, lies nochmal neu die Bibel. Ich habe es nicht geschrieben. Das gefällt mir alles wieder. Da grinst er wieder. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So, jetzt habe ich zum Schluss noch für kommenden Sonntag einen Ablauf vorbereitet. Wir sind soweit fertig. Jetzt möchte ich euch für den kommenden Sonntag, 21. Dezember, den Ablauf, den wir abgestimmt haben, auch mit dem Stefan Vater. Ihr kriegt das noch von mir in dieser Woche per E-Mail, aber vorab schon einmal. 10 Uhr haben wir Gottesdienstvorbereitung. 10.30 Uhr ist Gottesdienstbeginn, Begrüßung, Lobpreis. 11 Uhr haben wir dann Grußworte und Segnungswünsche für unseren Dienst. In der Neuformation von Fadi Krikor ist der Bruder vom Adnan, der wird uns Grußworte bringen. Und um 11.05 Uhr ist dann die Predigt von Stefan Vater. Ja, Stefan Vater ist jemand, den ich über eine Predigt kennengelernt habe. Dann habe ich Kontakt mit ihm aufgenommen und haben wir relativ früh einen Termin bei ihm vereinbart in Kempten. Der hat 20 Jahre lang eine der größten Gemeinden im Allgäu aufgebaut, ist auch Leiter der geistlichen Gemeindeerneuerung in Deutschland, ist also jemand, der geistlich einen ganz klaren Auftrag hat, einen apostolischen Auftrag hat, den Gott nach 20 Jahren aus der Gemeindeleitung herausgerufen hat und er ist jetzt unser Partner bei Neuformation, er begleitet uns apostolisch und ihn haben wir gebeten, am 21. kommenden Sonntag zu kommen, um uns eine Botschaft zu bringen und auch, weil er uns immer wieder bestätigt, er sagt, ihr habt ganz eindeutig einen Auftrag von Gott. Adnan und Reinhold, ihr habt ganz eindeutig einen Auftrag von Gott und wir möchten, dass ihr das von ihm auch hört, dass das einfach ganz offiziell ist. Ich möchte jetzt nicht Ordination nennen, aber ich möchte es doch als Bestätigung für den Auftrag, den wir von unserem Herrn Jesus empfinden, Adnan und ich, gemeinsam mit euch, dass dies am Sonntag bestätigt wird. So, Bestätigung unseres Auftrags durch Stefan Vater und Erbitten des Segens Gottes für unseren Dienst, für uns alle, mit Ausblick auf die Zukunft, insbesondere in Bezug auf die geistliche Infrastruktur des fünffälligen Dienstes und des apostolischen Auftrages. 11.50 Uhr ist dann Abschlusslied. Und 12.15 Uhr gehen wir dann zum Kastenwirt, dann haben wir dann Weihnachtsfeier miteinander. Also ladet bitte alle ein und informiert alle. Wir wollen dann am kommenden Sonntag danach Weihnachtsfeier halten. Und wir haben ein kleines Programm sicherlich zusammengestellt, jeder kann was bringen. Wenn jemand sich noch nicht bei der Francesca gemeldet hat, bitte bei der Francesca melden, dass er teilnimmt und wenn er also irgendwie was beitragen möchte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.